So Gott mir, so ich dir. Sei barmherzig. Wenn wir so die Jahreslosung hier auf der Folie auch sehen, warme Farben, wohlig, fühlt sich gut an. Aber dann kommt unser Alltag ins Spiel. Zum Beispiel ist es vielleicht deine Situation mit den kleinen Kindern zu Hause, dauernd eingesperrt, man darf wenig draußen sein. Und dann gibt es diesen berühmten Schreikampf, weil das Nein der Eltern nicht akzeptiert ist. Und die Geschwisterkinder, die sich dauernd streiten, einander wehtun. Und dann heißt es mal so locker, sei barmherzig. Oder wie es in der Moderation von Gundolf schon genannt worden ist, nehmen wir mal einfach uns als Ehepaare. Also, es könnte sein, dass ich jetzt von mir rede. Wieder einmal hat er seine Sache nicht weggeräumt. Lebt wie im Hotel Mama, meckert aber dann über das Essen, sodass ihr die Hutschnur reißt. Und dann wird gelesen, sei barmherzig. Ist das überhaupt möglich? Und das ist das Letzte doch, was ich in einer solchen Situation hören will. Also vielleicht ist es dein unbequemer Nachbar oder dein Lehrer, der ständig andere bevorzugt und dich links liegen lässt. Vielleicht ist es der Besserwisser, der Miesepeter, der Dauernörgler, dein Sitzplatzklauer in der Gemeinde oder der Hygienewächter. Einfach nur ein Drecksack oder eine Fiesbacke. Und dann kommt da der Lehrer Jesus her und sagt, sei barmherzig. Willst du sie umarmen, ihr Herz umarmen, diesen Menschen? Das ist ein Wortspiel von Barmherzigkeit, weil darin der Arm und das Herz enthalten ist. Ganz ehrlich, dann denke ich zunächst einmal, das geht doch nicht. Und dennoch lädt Jesus Christus seine Nachfolger, seine mit ihm Geher genau dazu ein. Sei barmherzig. Das ist es, was er uns ans Herz und ins Herz legen will. Seid barmherzig, so wie es in diesem Spruch heißt. Wie euer Vater barmherzig ist. Also haben wir jetzt irgendwie Pech, die wir uns für Jesus Christus entschieden haben. So quasi haben wir den schwarzen Peter gezogen. Aus der Nummer kommen wir nicht raus. Wir sind daran erkennbar, dass wir barmherzig miteinander umgehen. Ohne Ausnahme der Person. Der Satz, das ist das Nächste, was mich geärgert hat, ist überhaupt nicht kompliziert. Also ich kann mich jetzt nicht herausreden. Er ist so klar verständlich. Das einzige Problem oder die Sache, worüber ich stolper oder vielleicht du auch, ist die Umsetzung. Daran scheitere ich doch. Die Aufforderung von Jesus ist nicht falsch zu verstehen. Aber mein Einverständnis dazu lahmt oder hinkt. Und deswegen habe ich mir die Frage gestellt, wie können wir diese Jahreslosung leben? Und weil ich ja clever bin, sollten wir uns nicht eine andere Jahreslosung aussuchen? Zum Beispiel, lasst euch lieben, wie Gott euch schon immer geliebt hat. Das klingt doch viel besser, oder? Oder nehmt Geschenke an, wie Gott euch selbst beschenkt hat. Blöd nur, dass diese Verse nicht aus der Bibel stammen, sondern meiner Fantasie. Also, nochmal von vorne. Seid barmherzig. Wie euer Vater barmherzig ist. Der Spruch sieht gut aus und er tut auch den anderen gut. Schon wieder. Er tut den anderen gut. Doch was so einfach klingt, kann trotzdem oder dennoch auch missverstanden werden. Und zwar immer dann, wenn wir nicht darauf achten, in welchem Zusammenhang Jesus diese Parole gestellt hat. Und deswegen steht es uns Christen gut an, wenn wir immer die gesamte Predigt uns anhören, die Jesus dazu gehalten hat. Denn diese Jahreslosung ist die finale Zuspitzung einer Predigt, die er danach nochmal in den Alltag überträgt. Den Kontext zu beachten, so heißt es dann im Theologiestudium. Also den gesamten Zusammenhang einmal in den Blick zu nehmen. Hören wir doch mal auf das, was Jesus da gepredigt hat. Es geht nämlich schon mit Vers 27 los, aus dem Kapitel 6 des Lukas-Evangelium. Aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, betet für die, die euch Böses tun. Schlägt dich jemand auf die Backe, dann halte ihm auch die andere hin. Und nimmt dir jemand den Mantel jetzt in dieser Kälte, dann lass ihm auch noch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet. Und wenn dir jemand etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. Handelt allen Menschen gegenüber so, wie ihr es von ihnen, euch gegenüber, erwartet. Wenn ihr die liebt, die euch Liebe erweisen, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? Schaut, auch die Menschen, die nicht nach Gott fragen, lieben doch die, von denen sie geliebt werden. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? So handeln doch auch die, die nicht nach Gott fragen. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr ebenfalls etwas erwarten könnt, verdient ihr dafür besondere Aufmerksamkeit? Auch bei denen, die nicht nach Gott fragen, leiht einer dem anderen in der Hoffnung auf eine entsprechende Gegenleistung. Nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Deswegen seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Jetzt haben wir die gesamte Predigt gehört. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, wenn man so den gesamten Zusammenhang wahrnimmt. Ich denke, wir dürfen uns so auf eine gemeinsame Reise machen, um Jesus besser zu verstehen, was so sein Herzensanliegen dabei ist. Und dabei macht es Sinn, dass wir zunächst einmal bei Lukas anfangen. Auch Lukas hat sich ja Gedanken gemacht, warum er diese Predigt von Jesus genau dahin platziert und andere Predigten weglässt. Als nächstes sollten wir uns Gedanken darüber machen, ja, was meinte denn Jesus damit, wenn er das seinen Freunden sagt? Und als letztes kommt dann erst die Anwendung, wie können wir das denn umsetzen? Ich ertappe mich dabei, dass ich hier oft den Spieß umdrehe. Ich fange mit der Umsetzung an, ohne erstmal verstanden zu haben, worum es wirklich geht. Und in meiner Umsetzung, ich denke, ihr seid ganz anders, bin ich barmherzig denen gegenüber, die mir barmherzig sind. Und dann denke ich, jetzt muss mir Gott doch auf die Schulter klopfen, weil ich so ein prima Kerl bin. Aber ich käme nie freiwillig auf die Idee, denen, die mir Böses antun, das mit Guten auszuzahlen. Sie jetzt erst recht zu umarmen. Eine Erzieherin hat als Erziehungstipp gesagt, immer wenn ihre Kinder besonders böse und aggressiv auf sie sind, sagt sie, ich bestrafe dich mit einer Umarmung. Weil sie wusste, das hat das Kind jetzt nötig. Aber schauen wir jetzt erst einmal hinein, was meint denn eigentlich Lukas? Wie könnten wir das umsetzen? Die nächste Folie jetzt haben. Da könnten wir es nämlich einfacher formulieren. Also wir schauen erstens einmal Lukas, der Autor, was hat er sich so dabei gedacht? Zweitens dann Jesus auf dem Prediger und drittens wir, die Nachfolger. Daran werden wir uns jetzt so ein bisschen orientieren. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das ist ein Satz, den hat Jesus Christus, den hat Lukas festgehalten. Und Lukas ist ein hervorragender Erzähler. Er nimmt uns hinein, immer wieder in Alltagsgeschichten. Das liegt ihm sehr am Herzen. Und in diesen Geschichten schafft er es als ein guter Erzähler, dass ich mich immer wieder herausgefordert fühle, in dieser Geschichte selbst zu leben. Also es geht fast gar nicht anders, dass ich überlege, gehöre ich jetzt zu den Jüngern oder gehöre ich vielleicht zu den Blinden, dem Jesus gerade hilft? Bin ich nur die große Masse oder bin ich etwa Jesus selbst? Und immer wieder in diesen Geschichten, die Lukas erzählt, bleibt es am Ende stehen. Wie zum Beispiel, liebt eure Feinde, Punkt. Jetzt erwarten wir doch irgendwie Erklärung und wie mache ich das denn jetzt? Nee, ich soll selber darauf kommen. Dann gibt es in seinen Erzählungen oft Brüche, offene Ende. Und immer wieder ermutigt Lukas uns da indirekt mit, mach dir Gedanken darüber, denn du bist ein Schüler von Jesus. Und natürlich ist Lukas als Arzt extrem daran interessiert, gerade denen, denen er immer hilft, dass ihnen geholfen wird. Und er nicht nur als Arzt immer gefragt ist, sondern dass wir als Jesus-Freunde ihn dabei unterstützen. Ihn, nämlich Jesus, den Rabbi. Lukas ist immer unterwegs, weil Jesus Christus ein Wanderprediger ist. Und so kommt in seinem Evangelium immer wieder diese ganze Bewegung und die Dynamik zur Sprache. Das geht schon ganz am Anfang los. Maria reist nach Elisabeth. Dann müssen sie, Maria und Josef, nach Bethlehem reisen. Kaum sind sie dahin, beginnt die Reise, die Flucht nach Ägypten. Immer unterwegs. So wie unser Alltag. Keine angenehmen Situationen immer, wie die Flucht nach Ägypten. Und dann nehmen wir zum Beispiel den Vergleich Markus und Lukas auf der Reise nach Jerusalem, also der letzten Station, wo Jesus sagt, ich muss jetzt dahin. Also bei Markus ist es ein Kapitel und dann ist er da. Aber bei Lukas sind es 10 Kapitel in unwegsamem Gelände, hin und her wird er gereist, so wie unser Leben eben ist, Höhen und Tiefen. Dann nimmt uns Lukas mit hinein, damit wir verstehen, worum es Jesus Christus geht. Ich finde das sehr spannend, wie Lukas das an dieser Stelle macht. Wenn er davon spricht, sei barmherzig, wie Christus, wie Vater barmherzig ist. Denn das ist irgendwo klar. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, dass Jesus da auch von sich spricht. Hat er nicht selber gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater? Aber bleiben wir noch einmal bei Lukas hängen. Ich brauche die nächsten Folien. Genau. Er sagt uns nämlich ganz genau, warum er noch ein Evangelium schreibt. Das hieß erstmal gar nicht Evangelium. Dieser Titel wurde sehr viel später eingefügt. Es gab schon das Markus-Evangelium und das Matthäus-Evangelium. Warum ist es jetzt noch nötig, dass der Lukas auch noch was schreibt? Und da sagt er es ganz am Anfang. Ja, es geht um Erzählungen über die unter uns geschehenen Ereignisse. Also er hat etwas schon gehört. Da wurde ihm schon etwas berichtet. Und nun setzt er sich hin und schreibt doch noch etwas. Und in den ersten 4 Versen seines Kapitels gibt er uns darüber Auskunft, weswegen er das macht. Hier der Vers 3. Ich habe alle diese Berichte von Anfang an sorgfältig studiert und beschlossen, alles in geordneter Folge für dich aufzuzeichnen. Lies das nochmal ganz langsam nach. Vielleicht änderst du jetzt deine Theologie über die Bibel, wie du denkst. Ich finde das sehr bemerkenswert. Lukas versteht sich als ein Schriftsteller und Theologe zugleich. Er ist aber nicht nur ein Werkzeug des Heiligen Geistes, der nun aufs Blatt bringt, was Gott ihm diktiert. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Er ist einer, der akribisch arbeitet und recherchiert. Er geht den Dingen von Anfang an nach und entschließt sich dann, seine Leser nicht darüber in Unkenntnis zu lassen. Sie sollen es wissen, warum er diesen Bericht schreibt. Er hat also einen Plan und ein Ziel, weswegen er das zusammenfasst. Und er spricht im Grunde genommen als ein praktischer Theologe zu uns, nimmt uns mit auf die Reisen, auf dem Unterwegssein, wo Jesus Christus eben selber unterwegs ist. Und genau diese Szene, wo dieser Jahreslosung eingebettet ist, ist auch voller Dynamik. Da heißt es, Jesus Christus klettert auf einem Berg mit seinen Freunden. Er betet die ganze Nacht und dann wählt er aus diesem Kreis, der mehr als 12 Leute besteht, 12 heraus, die wir heute als Apostel kennen. Dann geht es wieder runter vom Berg, aber er kann gar nicht weiterreisen, weil so viele Menschen sind da. Und diese Menschen wollen ihn berühren. Sie wollen von ihm Kraft oder Heilung geschenkt bekommen. Und wir wissen, dass solche Situationen nicht immer ganz ungefährlich sind, wenn Menschenmassen da sind und die nur eines im Ziel haben: Ich will ganz nah an Jesus dran. Wir kennen manchmal solche Berichte, leider, wo dann Menschen totgetrampelt werden, nur weil man ganz vorne sein will. Menschen können so anstrengend sein. Auch die eingangs genannten Beispiele, oh, was können Menschen anstrengend sein? Auch für Jesus. Aber er nimmt sich Zeit für sie. Und dann kann ich mir vorstellen, dass er irgendwann mal die Hand hebt. Beim Sommerlager ist das immer das Zeichen, jetzt seid ihr mal bitte alle ruhig. Jetzt rede ich. Also irgendwie hat er es auf jeden Fall geschafft, dass jetzt Ruhe einkehrt in diesem Gewusel, in diesem Gedrängel. Denn er hat etwas vor. Er will nicht nur dauernd handeln und die Menschen heilen, sondern er möchte, dass sie verstehen, weswegen er es macht. Und damit kommen wir jetzt zu dem zweiten Punkt, nämlich Jesus, der Prediger. Jesus handelt als Christus, aber predigt als Rabbi. Und deswegen richtet sich diese Rede, die bei Matthäus Bergpredigt heißt, bei Lukas, weil Jesus ja den Berg runtergestiegen ist, Feldpredigt. Er richtet diese Predigt zuallererst und einzig allein an seine Schüler. Alle anderen, die Volksmenge, sind die Gasthörer jetzt bei dem Professor Jesus. Aber seine Schüler müssen die Arbeiten schreiben. Sie müssen die Prüfung bestehen. Sie sollen etwas umsetzen von dem, was Jesus sagt. Und in dieser Predigtreihe, die er dort hält, gibt es immer wieder Zuspitzungen, Merksätze, so wie unsere Jahreslosung. Und das macht deutlich, wie gut Jesus geredet hat. Denn wir brauchen Merksätze. Einfache Sätze, die ich eben nicht mitschreibe, um sie zu behalten, sondern weil ich sie höre. Und in der Wiederholung, habt ihr es gemerkt in der Predigt, dreimal wiederholt Jesus, liebt eure Feinde, dann bringt er Beispiele von den Feinden und dann wiederholt er nochmal, liebt eure Feinde. Also Jesus arbeitet mit Wiederholung, damit sich seine Freunde das merken können. Und natürlich dann dieser Merksatz, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Matthäus hat es anders formuliert. Seid vollkommen, wie euer Vater vollkommen ist. Das heißt, der Maßstab bleibt komplett erhalten. Nichts wird heruntergenommen. Aber wir müssen verstehen lernen, was will denn Jesus? Wieso ist die Latte so hoch? Was für eine Absicht steckt dahinter? Eins ist klar, auch der Rabbi Jesus predigt nicht pharisäisch. Also er hat keine mathematischen Formeln, keine theologischen Sonderbegriffe, die niemand versteht. Nein, das, was Jesus geredet hat, versteht jeder. Das einfache Volk versteht es, was Jesus sagt. Aber warum verlangt er so viel von uns? Das ist doch nicht zu leben. Warum nimmt er den Maßstab nicht runter? Dem müssen wir und dürfen wir ein wenig nachspüren. Und wir sehen es auch dann in den Folgetexten, was Jesus sagt. Da geht es ja schon um eine dieser Anwendungen. Wenn er davon spricht, ja, bitte sei vorsichtig mit deinen Vorurteilen. Die lasse mal stecken. Er begründet es auch am Ende dann noch. Er sagt, so wie du nämlich mit den Menschen umgehst, so werden sie auch mit dir umgehen. Mit dem Maß, mit dem du misst, wird dir selber zugemessen werden. Also deswegen lass mal deine Vorurteile über einzelne Personen oder vielleicht auch über Gruppen einfach mal sticken. Das nächste Thema ist noch größer manchmal. Gewähre Vergebung. Lass die Menschen frei. Binde sie nicht an deine Verletzungen, an ihre Worte. Sei mal so frei und lass sie los. Und das Thema Freiheit geht dann noch weiter. Gib auch freimütig. Gib mit freiem Herzen. Gutes tun ist im Neuen Testament immer ganz stark gekoppelt daran, öffne dein Portemonnaie. Hilf denen, die nichts haben. Sei freigebig. Lebe das doch bitte. Wenn ich das höre, dann stocke ich wieder und sage, Jesus, und das soll ich jetzt gegenüber diesen Personen tun, die mir Böses antun? Kann ich das? Will ich das überhaupt leben? Jesus Christus hat nie etwas verlangt von seinen Nachfolgern, was er nicht selber vorgelebt hat. Am Kreuz hängend, Lukas 23, Vers 34, macht er genau dieses. Das waren Menschen, die haben ihn grundtief gehasst und abgelehnt. Und sie haben alles in die Wege geleitet, auch mit Lügen, dass Jesus verurteilt wird ans Kreuz. Und dort am Kreuz hängend betet Jesus: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus lebt das vor, was er von uns verlangt. Jesus vergibt denen, die seinen Tod wollten. Hat dir schon mal jemand den Tod gewünscht? Wenn ja, wird das wahrscheinlich die letzte Person sein, die du segnest, bei dir haben willst und ihnen etwas Gutes tust. Also lerne ich, dass selbst für uns Langzeitchristen, für uns in die Schuhe Jesu-Laufer oder die wir gerade angefangen haben, irgendwie hinter Jesus her zu sein, ich lerne eines feste: Das, was Jesus von uns verlangt, geht niemals in so eine Art Chill-Modus. Das kostet mich etwas. Aber es ist und bleibt auch unmenschlich. Das ist mein Fazit. Es ist unmenschlich. Und deswegen gibt es nur eine Möglichkeit, das zu leben. Es muss göttlich werden. So wie Gott mir, so ich dir. Und er lässt uns nicht alleine. Er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, damit das, was er von uns erwartet, aus seiner Kraft und aus seiner Liebe, aus seiner Barmherzigkeit gelebt wird. Er schenkt uns tatsächlich alles, dass wir es leben können. Und jedes Mal, wenn ich das, was Jesus Christus da von mir verlangt, aus eigener Kraft lebe, werde ich müde, werde ich kraftlos, werde ich unzufrieden, werde ich vielleicht sogar bitter. Es ist ein Merkmal von uns Christen, dass wir unsere Feinde lieben, dass wir die segnen, die uns fluchen, und dass wir denen Gutes tun, die nur Böses mit uns im Sinn haben. Daran sollen wir Christen zu erkennen sein. Und ich merke aber, dass in mir dann gar nicht die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes vorhanden ist. Wenn ich an diese Person denke, vielleicht hast du jetzt auch ein paar Namen vor Augen, wer das so für dich ist, wer dir vielleicht in der letzten Woche so richtig quer gekommen ist, wer dir wie eine Laus über die Leber gelaufen ist. Also bei mir regt sich da was anderes, da kommt Ärger hoch, da ist Wut da. Und diese Wut, die kocht eine Suppe in mir, die nicht den Namen Barmherzigkeit trägt. Und dann will ich es haben, Wiedergutmachung. Dann möchte ich zu meinem Recht kommen. dann will ich, dass irgendetwas passiert, dass mir wieder Heil passiert. Ich nehme diese Leute in Regress. Ich sperre sie ein in mein Gefängnis und sage, das und das und jenes hat zu passieren. Dann erst können wir wieder Freunde sein. Und manchmal ertappe ich mich, dass ich wie so ein kleines Kind bin. Jetzt bist du nicht mehr mein Freund. Wie oft wird das gesagt? Dann wird ein Spielzeug geklaut und jetzt bist du nicht mehr mein Freund. Aber ich hoffe und bete darum, dass wir wirklich wie die Kinder sind. Denn am nächsten Tag sagen sie, ich bin wieder dicke mit dir. Ohne Wiedergutmachung. Wir sollen werden wie die Kinder. Und wir können es. Aber leider sind wir manchmal wie die Erwachsenen. Und dann fangen wir an, dass wir unser Gegenüber ein Gefängnis sperren und unsere Barmherzigkeit wird zum Arm eines Gesetzeshüters. Und meine Berufung, so zu leben, wie Christus es mir vorgemacht hat und es in mein Herz, mein Inneres hineingelegt hat, ich merke, es trägt eher den Begriff Strafvollstrecker als das Verb barmherzig. Und ich habe mich gefragt, und die Frage gebe ich weiter, sind wir so frei, das zu leben, was Jesus uns geschenkt hat und immer, immer wieder schenkt? Gottes Barmherzigkeit hat kein Ende. Sie ist jeden Tag neu. Und zu dieser Barmherzigkeit gehört die Gnade. Alles ist bedeckt. Alles, was ich verbockt habe, alles, was ich nicht auf die Kette kriege, alles, was mir nicht gelingt, Gott vergibt es mir. Er spricht mich frei davon. Und ich darf neu in dieser Barmherzigkeit Gottes baden. Und je näher und je mehr ich in dieser Barmherzigkeit lebe und sie auf mich wirken lasse, umso mehr schlägt mein Herz genau diesen Ton an und gibt diese Melodie Gottes weiter. Ich möchte uns Mut machen, dass wir genau das auch ein Stück weit leben können. Wir, die Nachfolger von Jesus. Dass wir uns mehr von Jesus Christus prägen lassen, sodass wir diese Prägung weitergeben an unseren Menschen, mit denen wir unser Leben teilen müssen. Und gerade die Gemeinde Jesu Christi, ist solch ein bunter Haufen von Menschen zusammengestellt, die ich mir niemals, ganz ehrlich gesagt, selber aussuchen würde. In einem Volleyballverein spielen alle die zusammen, die gerne Volleyball spielen. Da ist kein Ping-Pong-Spieler dabei. Da will man sich bewegen und was bringen. Aber in der Gemeinde gibt es so viele unterschiedliche Interessen, so viele unterschiedliche Bedürfnisse, so gegensätzliche Lebensgeschichten. Und nichts Besseres fällt Jesus Christus ein, als zu sagen, das ist meine Familie, so will ich sie haben. Und deswegen gibt es die Feinde auch in der Gemeinde, die ich zu lieben habe. Und deswegen, weil wir so unterschiedlich sind, ist gerade die Gemeinde das Feld, wo wir einander oft so sehr auf die Füße treten, unser Herzen zerreißen. Viel mehr als in jedem Interessenverein. Weil wir eben so unterschiedlich sind. Und deswegen sind wir dazu immer geneigt, unsere Hände zu schließen und gerade dem nicht zu helfen, der es so nötig hat. Das ist Gottes göttlicher Gedanke. Er stellt etwas zusammen, was nicht zusammenhalten kann. Aber wenn er der Friedefürst im Zentrum ist, dann hält er alles zusammen. Und er gibt uns die Kraft und die Liebe und die Barmherzigkeit, das zu leben. Und ich habe so einen schönen Satz gefunden von dem Professor Eckstein. Und er hat zu dieser Jahreslosung genau das formuliert. Wir müssen Gottes Barmherzigkeit nicht produzieren, sondern wir dürfen sie farbenfroh, wie das Banner oder dieses Logo dargestellt ist, wir dürfen es farbenfroh und fröhlich einfach reflektieren. Darum geht es. Nicht die Ärmel hochkrempeln und irgendwie beweisen, dass ich es hinkriege, sondern Jesus in mir es machen lassen. Und dann reflektiere ich nur das, was er mir schon längst geschenkt hat. Und das macht mich dankbar. Das gibt mir Hoffnung für mich und für jeden Einzelnen. Wir können es tatsächlich leben, weil Christus in uns lebt. Amen. Wir hören jetzt auf ein Lied, Ursprung und Ziel. Und manchmal ist das sehr hilfreich, solche Gedanken sowohl vom Beginn, vom Ursprung her zu sehen, aber auch das Ziel, auf das wir warten. Und das wird in diesem Lied vertont und uns präsentiert. Und danach hören wir noch den Segen von Gundolf.